Offenherzig mit Katrin Löffel.
Offenherzig bedeutet für mich, neugierig durch die Welt zu gehen, tolerant auf Menschen zu treffen, ihr Leben kennenzulernen, auf persönliche Art und im Kleinen wie im Großen, in allen Lebensbereichen, das Anderssein zu feiern. Ich bin Katrin Löffel und ich werfe jetzt mit euch gemeinsam einen Blick auf das bunte Leben. Mit der Sendungsreihe Offenherzig stelle ich euch genau diese Menschen vor, die ihre alternativen Lebensentscheidungen mit uns teilen möchten. Sie tragen ihr Herz offen auf der Zunge und wir hören offenherzig hin. Ich bin jetzt gerade bei Heike und wir unterhalten uns über gewaltfreie Kommunikation. Ich bin durch Heike an gewaltfreie Kommunikation, an die Theorie gekommen und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ein Interview für offenherzig dafür zu machen. Liebe Heike, stell dich doch mal ganz kurz selbst vor.
Hallo, liebe Katrin, danke, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr, dass wir heute über gewaltfreie Kommunikation reden. Das ist ja eines meiner Herzensanliegen. Ich bin sehr vielseitig interessiert. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, das alles auszuführen. Vielleicht, was alle meine Interessen verbindet, ist, dass ich mich für Menschen interessiere. Also überall, wo man mit Menschen zusammenkommt und auch zu verstehen, wie sie ticken und wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und genau, das macht mich aus.
Vielen Dank. Vielleicht als erstes die Frage, was ist denn eigentlich gewaltfreie Kommunikation?
Gewaltfreie Kommunikation oder GFK, wie es oft abgekürzt wird, ist eine Kommunikationsmethode und es ist aber auch eine Art des Umgangs miteinander. Eine Art, die die Verbindung zwischen Menschen stärken soll, würde ich einmal sagen. Gewaltfreie Kommunikation ist entwickelt worden von dem Psychologen Marshall Rosenberg in den USA in den frühen 80er Jahren. Marshall Rosenberg war sehr geprägt von Gewalterfahrungen in seinem Umfeld. Es gab viele Rassenkonflikte in Detroit, wo er aufgewachsen ist. Und er hat sich die Frage gestellt, wie schaffen es Menschen in Extremsituationen trotzdem mitfühlend zu bleiben? Hat das erforscht als Psychologe und hat da eine Connection gefunden zur Sprache, die Menschen verwenden. Und hat aufgrund dieser Forschungen dann diese gewaltfreie Kommunikation entwickelt, die dann diese Methode, die sich in 4 Schritte gliedert, da kommen wir später wahrscheinlich eh dazu. Mir ist aber auch noch voll wichtig zu sagen, dass GFK auch ein Weltbild oder ein, nenn es Mindset ist. Ohne das funktionieren die 4 Schritte auch nicht. Dieses Mindset beinhaltet, dass man davon ausgeht, dass Bedürfnisse das sind, was Menschen grundsätzlich miteinander verbindet. Dass es das ist, was wir alle gemeinsam haben. Soweit können die meisten noch folgen. Beim nächsten Punkt widersprechen schon viele. Ein zweiter Punkt wäre in der GFK, dass wir alle als Menschen von Natur aus gern dazu beitragen, dass die Bedürfnisse der anderen erfüllt werden. Da gibt es sehr viele Menschen, die dem nicht zustimmen würden. Was daran liegt, dass wir das vielleicht nur dann gern machen, wenn unsere eigenen Bedürfnisse erfüllt sind. Und wer kann schon von sich sagen, meine Bedürfnisse sind alle erfüllt. Aber wenn das ist, dann helfen wir sehr gern auch anderen dabei. Und noch ein Punkt, das dazugehört zu diesem Mindset, ist, dass jeder und jede selbst verantwortlich ist für die eigenen Gefühle. Und das ist schon was, was wir alle auch gern machen, dass wir sagen, ja, der ist schuld und hätte die nicht das gemacht, dann würde es mir jetzt nicht so scheiße gehen. Also diese Verantwortungsübernahme für die eigenen Gefühle. Wenn man die 4 Schritte anwendet, dann stärkt man auch dieses Bild vom Menschen, das man dann auch braucht.
Die GFK wird ja auch benutzt, zum Beispiel in Montessori-Schulen und so im sozialen Kontext. Ist das für dich sinnvoll? Ist die eine Kommunikationstheorie, die besonders im sozialen Bereich sehr gut funktioniert, deiner Meinung nach?
Ja, ich würde jetzt sogar weitergehen und würde sagen, das funktioniert in jedem Bereich. natürlich im Sozialbereich und überall, wo man mit Menschen zu tun hat, ist es wichtig, dass man das auch kann. Man muss es nicht immer machen, aber es ist gut, diese Kompetenz auch zu haben.
Denkst du, dass sich jeder mit gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzen sollte?
Ja. Also ich persönlich bin total überzeugt davon, dass es allen Menschen besser gehen würde, wenn sie das machen würden. Es gibt natürlich Bereiche, wie du schon angesprochen hast, im Sozialbereich, wo das noch mehr Sinn macht. Aber was spricht auch dagegen, wenn ich einmal bei einer Service-Hotline anrufe, weil mein Geschirrspüler kaputt ist und da eine Person sitzt, die empathisch auf mich reagieren kann? Das wäre doch wirklich eine schönere Welt, wenn man auch von anderen Menschen, die einem nicht so nahe stehen, Verständnis bekommen wird.
Ist das Verständnis das Kernelement von GfK?
Für mich trägt es maßgeblich dazu bei, dass ich viel mehr Verständnis für andere Menschen habe. Ist jetzt aber nicht das Hauptziel von gewaltfreier Kommunikation, mehr Verständnis zu haben. Wichtiger ist es eigentlich, einen authentischen Ausdruck über die eigenen Gefühle, die eigene Person zu haben, ohne andere zu beschuldigen oder so.
Ich habe das Buch auch gelesen. Für mich ist eben entscheidend gewesen, dass man bei sich selbst anfängt. Also, dass ich mir meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle bewusst bin und erstmal wahrnehme, was möchte ich denn gerne und was fühle ich. Und dann mit dieser Selbstempathie, die man ja dadurch entwickelt oder die man hat, damit dann quasi in die Welt zu gehen.
Es ist unglaublich wichtig, bei sich selbst anzufangen, und genauso unglaublich schwierig ist es auch. Es fällt den meisten Menschen leichter, auf andere zu achten, aber wenn ich bei mir selbst beginne und herausfinde, was ich wirklich brauche, beginne ich auch weniger streng mit mir selbst zu sein. Ich persönlich, und ich glaube viele andere Leute, neigen auch sehr dazu, sich selbst zu verurteilen. Also ich bin oft zu mir selbst viel härter und strenger, als ich es jemals mit jemand anderem wäre. Und wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir denke, dass das jetzt sein hätte sollen, ich denke, Heike, du bist so dumm und warum machst du das und so. Wenn man sich selbst dann mit der GfK-Brille quasi betrachtet und sich selbst Empathie geben kann dafür, dass man halt nicht perfekt ist, dann wird es auch viel leichter, alle anderen in ihrem Nicht-Perfekt-Sein wertschätzen zu können. Deswegen ist es wichtig, bei sich selbst anzufangen, denke ich.
Ich habe da mal den Satz gelesen, du solltest dich selbst so behandeln, wie du deine beste Freundin oder deinen besten Freund behandelst.
Und schaffst du es?
Nein. Ich bin viel lieber zu meiner besten Freundin als zu mir. Und also
so
wirklich,
viel lieber.
Ja, so wie ich manchmal, so hart wie ich manchmal mit mir bin, das würde ich niemandem zumuten.
Ja, nicht nur der besten Freundin, nicht einmal, keine Ahnung, nicht einmal zur Bilderverkäuferin wäre ich so, die kenne ich nicht.
Ja.
Und trotzdem würde ich nie so über sie urteilen wie über mich selbst. Ja.
Ja.
Und ich glaube, der Punkt, der ist schon wichtig.
Du hattest jetzt immer wieder die vier Schritte angesprochen. Was genau sind denn eigentlich die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation?
Die vier Schritte klingen so, wenn man es das erste Mal hört, sehr simpel. Es geht darum, eine Beobachtung zu formulieren über eine Situation, über die man sprechen will. Dann dazu zu sagen, welches Gefühl in mir aufgekommen ist während dieser Situation. Welches Bedürfnis von mir da erfüllt oder nicht erfüllt wurde. Dann am Ende eine Bitte zu formulieren. Also die vier Schritte: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Jetzt hat halt jeder dieser vier Schritte auch so kleine Fallen eingebaut. Und da wird es dann ein bisschen schwieriger. Soll ich auf die vier Schritte kurz eingehen?
Sehr gerne.
Bei der Beobachtung ist es wichtig, nicht die eigenen Bewertungen mit einfließen zu lassen. Sehr sachlich die Situation zu beschreiben. Und zwar auf eine Art, wo man nicht widersprechen kann. Das ist vor allem wichtig in Konfliktgesprächen. Sonst passiert es nämlich, wenn ein Konflikt ist und ich sage, du hängst nie die Wäsche auf. Ja? Das Ziel wäre ja, diese Situation für alle Beteiligten zu verbessern. Also, dass alle damit zufrieden sind, wie mit der Wäsche umgegangen wird. Wenn ich jetzt sage, du hängst nie die Wäsche auf, dann sagst du, na, nie, stimmt überhaupt nicht, natürlich, gestern habe ich das gemacht. Nie ist auch so ein Wort, das generell meistens nicht stimmt. Es gibt kaum was, das nie oder immer passiert. Deswegen ist es, wie gesagt, gerade bei Konflikten sehr wichtig, bei der Beobachtung sehr klar zu sein, damit der andere nicht widersprechen kann und man wirklich zu einer Lösung des Problems kommt und sich nicht schon bei der Beobachtung verstrickt miteinander. Ja.
Ich habe die Beobachtung so wahrgenommen, dass es ein, wir holen uns alle auf den gleichen Stand, damit wir quasi gemeinsam an einem Punkt beginnen können, dem wir alle zustimmen. Mhm. Du sagst also nicht widersprechen, sondern im Gegensatz, wir stimmen alle dem gleichen Ist-Zustand sozusagen zu. Und dann kann ich daraufhin meine Gefühle und meine Bedürfnisse aufbauen.
Genau, die Beobachtung ist eigentlich dafür da, dass geklärt wird, worüber sprechen wir jetzt gerade.
Was wäre das dann am Beispiel?
Du hast heute nicht die Waschmaschine ausgeräumt. Oder ich habe dich gestern gebeten, das zu machen, du hast es nicht gemacht.
Okay, bis dahin immer noch simpel.
Ja, eigentlich simpel, aber oft ungewohnt für uns, weil es kommt ja dann ein Gefühl dazu und wenn da ein bisschen Ärger da ist, dann fällt es schwer, das so neutral zu formulieren. Man will ja dann schon in die Beobachtung, man will auch verdeutlichen, dass da auch Ärger da ist und dann sagt man ja, nie machst du das und vielleicht dann noch, du bist so rücksichtslos oder ich muss immer alles alleine machen. Ja.
Und das runterzuschrauben kann sehr schwer fallen.
Genau, aber es ist machbar. Der zweite Schritt sind dann die Gefühle, die man mit dieser Beobachtung verknüpft oder was diese Situation in mir ausgelöst hat. Klingt jetzt auch ganz leicht. Ich bin verärgert, das geht. Aber es gibt auch so in der GfK den Ausdruck der Pseudo-Gefühle. Man sagt auch manchmal, du hast mich Gefühle. Die werden in der GfK nicht als tatsächliche Gefühle bezeichnet, sondern es ist eigentlich ein Gedanke von dir. Wenn ich jetzt sage, du hast mich angegriffen, dann ist das ein Gedanke von mir und nicht ein Gefühl. Das Gefühl wäre in dem Zusammenhang vielleicht, ich bin verärgert, weil mir Sachlichkeit wichtig wäre. Oder häufig hört man auch, der nutzt mich so aus. Das ist kein Gefühl. Das Gefühl ist vielleicht, ich bin traurig.
Oder Frustration.
Oder frustriert, weil das häufiger schon vorgekommen ist. Ein Bedürfnis dahinter wäre dann vielleicht, ich brauche Ausgeglichenheit in unserer Beziehung, Gegenseitigkeit. Gefühle von Pseudo-Gefühlen zu trennen, ist aber auch gar nicht so schwer, wie es jetzt klingt. Du kannst dich fragen, kann ich sagen, ich bin? Ich kann nicht sagen, ich bin angegriffen oder ich bin ausgenutzt, das geht nicht. Insofern kann man sehr leicht kontrollieren, ist das jetzt ein echtes Gefühl oder ein Pseudo-Gefühl. Und worauf ich jetzt auch schon gekommen bin, dass jedes Gefühl ein Hinweis auf ein Bedürfnis von mir ist. Wenn ich sage, ich fühle mich ausgenutzt, dass ich vielleicht traurig bin und Ausgeglichenheit brauche. Und so kann man das sehen, dass jedes Gefühl, das in mir aufkommt, wie so eine Warnleuchte im Auto ist, dass ein Bedürfnis von mir gerade nicht erfüllt ist. Also bei den Gefühlen, die wir negativ interpretieren, ist das ein Warnlicht, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Bei den Gefühlen, die wir positiv interpretieren, ist es ein Hinweis darauf, dass gerade ein Bedürfnis von mir erfüllt ist, was auch sehr schön ist. Das bringt einen dann zurück auf die Selbstverantwortung. Dass nicht die Handlungen der anderen Personen meine Gefühle kreieren, sondern meine Bedürfnisse, die dahinter stehen. Ja, und dann sind wir ja schon bei den Bedürfnissen.
Ja, genau. Ich finde, die größte Falle ist, dass es wie Vokabeln lernen ist am Anfang.
Ja.
Ich kannte gar nicht so viele Bedürfnisse, wie ich durch GfK kennengelernt habe. Ich wusste gar nicht, wie viele Bedürfnisse ich eigentlich habe.
Es ist total schön, auch den Wortschatz zu erweitern. Da gibt es auch so ein schönes Beispiel, ich glaube, das steht im Buch, wo Rosenberg schreibt, die Gefühlspalette des Menschen ist so vielfältig wie irgendwie alle Töne, die ein Orchester spielen kann oder so. Weißt du genau, wie das ist? Ich bin mir nicht sicher. Und dann sagt er, aber die Gefühle, die wir ausdrücken in Worten, die sind halt so vielfältig wie das Horn. Unser Gefühlserleben und auch unsere Bedürfnisse sind sehr vielfältig. Unser Wortschatz dafür ist sehr eingeschränkt. Es gibt Bedürfnisse, die sind universell bei allen Menschen auf der Erde gleich. Und dann gibt's Strategien, die sind sehr individuell und oft auch gesellschaftlich geprägt oder Muster an Vorerfahrungen und so weiter.
Strategie bezeichnet dann etwas, wie ich ein Bedürfnis erfülle, oder?
Genau.
Genau. Also wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis nach Freiheit habe und Autonomie, dann könnte eine Strategie sein, dass ich mein eigenes Geld verdiene oder dass ich in einem Wohnwagen lebe oder dass ich vielleicht als digitaler Nomade durch die Welt reise und auch wenn der digitale Nomade und ich das gleiche Bedürfnis nach Freiheit haben, lebe ich das anders als er zum Beispiel.
Genau, das ist voll schön erklärt.
Danke. Was ich da aber auch total spannend finde, ist der Gedanke, und da muss man sich auch erst mit anfreunden, dass alle Menschen, jeder und jede, die gleichen Bedürfnisse haben.
Ja.
Also, dass nichts, was ich an Bedürfnissen habe, total unbekannt ist für den anderen oder für die andere. Und dass ich jedem Menschen auch diese Bedürfnisse zuschreiben kann. Was würdest du sagen, wie viele Bedürfnisse gibt es so grob? 100?
Das sind gar nicht so viele.
50?
Ja, 50 würde ich sagen. Genau. Also das ist eh schon viel.
Ja. Und die hat aber haben alle, ob ich den Menschen jetzt mag oder nicht.
Ja.
Oder ob das mein Freund ist oder ein Kollege, den ich vielleicht nicht mag oder so. Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse.
Ja, ich finde, das hilft auch oft, gerade bei Menschen, die man nicht so mag.
Ja.
Dass man sieht, okay, ist auch ein Mensch. Und ich mag seine Strategien nicht, aber die Bedürfnisse teilen wir. Ja, das also hilft mir auch.
Genau, gab es noch Fallen, das war die ursprüngliche Frage, gibt es Fallen bei den Bedürfnissen, auf die man achten muss?
Fallen mir jetzt keine ein. Aber mir fällt noch was Wichtiges ein. Ich habe beim ersten Punkt Beobachtung gesagt, dass man es frei von Bewertungen formulieren soll. Was uns oft schwer fällt, weil wir ja dann auch gerne mal gleich dazu sagen, sie ist so rücksichtslos oder so. Und diese eigenen Urteile, die dürfen auch da sein. Die sind schon okay. Das ist auch was in der GfK oft falsch verstanden wird. Und die sind nicht nur okay, die sind sogar voll hilfreich. Weil in dem Moment, wo ich mir denke, sie ist so rücksichtslos, weiß ich eigentlich schon, was mein Bedürfnis ist. Dann weiß ich, ich brauche Rücksichtnahme. Und was auch cool ist in der GfK, man geht auch davon aus, dass die Bedürfniserfüllung nicht gekoppelt ist an eine Person, die das machen muss. Wenn ich jetzt drauf komme, ich brauche Rücksichtnahme, dann kann ich auch selbst drauf schauen, wie kann ich mehr Rücksicht auf mich nehmen? Oder in welchen anderen Beziehungen kann ich mehr Rücksicht bekommen, damit dieses Bedürfnis erfüllt wird? Und da kann man das dann so entkoppeln von diesen Strategien, wo man dann denkt, diese Person muss genau das machen, damit es mir gut geht.
Es beruhigt dadurch ja vielleicht sogar eine Beziehung,
ja.
Eine stressige, konfliktreiche Beziehung.
Schon, weil es jeden in die Eigenverantwortung nimmt. Ich bin verantwortlich dafür, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Und wenn jemand dazu beitragen will, dann ist das schön und dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann ist das auch okay, weil es ist meine Verantwortung und nicht die Verantwortung meines Gegenübers. Damit sind wir eigentlich schon bei den Bitten. Bei den Bitten geht es darum, nachdem man die Beobachtung, das eigene Gefühl, das eigene Bedürfnis formuliert hat, eine konkrete Bitte an eine Person zu richten. Und da ist diese Falle, über die wir jetzt so gesprochen haben, bei den anderen Punkten auch, dass es keine Bitte, sondern eine Forderung ist. Die Unterscheidung ist eigentlich da auch ganz einfach, finde ich. Wenn du eine Bitte formulierst, dann kannst du auch mit einem Nein gut leben. Sobald die andere Person Ja sagen muss zu deiner Bitte, dann ist es schon eine Forderung. Du hast ja gesagt, dass es Beziehungen auch entlastet, wenn man das so entkoppelt von Personen. Und das passiert dann genau. Ich kann, wenn ich jemanden bitte, etwas zu machen und derjenige sagt Nein, dann ist das okay für mich, weil das ein authentischer Ausdruck der anderen Person ist und mir die Beziehung zwischen uns wichtig ist. Und wenn da für ihn oder sie genau eine Grenze ist, wo er oder sie mich nicht unterstützen möchte, dann ist das auch okay, weil es ein ehrlicher Umgang miteinander ist. Und ich kann dann auch für ein Nein sehr dankbar sein, weil wir uns dadurch näher kommen.
Ich finde den Aspekt sehr interessant, dass quasi nach diesen vier Schritten, am Anfang ist es ja wie Vokabeln lernen, Ausdruck lernen. Also man geht ins Gespräch und man geht so die Punkte durch, versucht möglichst in keine Fallen zu tappen. Und dann, finde ich, hatte ich am Anfang das Gefühl, es hört jetzt auf, es ist jetzt zu Ende. Also Schritt 4, ich habe eine Bitte gestellt und damit hört jetzt GfK auf, wenn du jetzt Nein sagst, bin ich stinkig. So. Das heißt ja schon, meine Bitte war eine Forderung, wenn ich dann böse bin, weil du Nein sagst, habe ich schon auf jeden Fall bin ich in die Falle getapst. Und dann finde ich aber den Gedanken schön, dass es dann quasi weitergeht,
ja,
indem man dann die Beobachtung zum Beispiel wieder ansetzt. Hey, ich beobachte gerade, du sagst ein Nein oder du ziehst dich zurück oder du ziehst dich zurück, ist vermutlich zu grob wieder. Also vielleicht, du hast deine Augen verdreht. Eine sehr konkrete Beobachtung ohne Bewertung. Und frag dann nach den Bedürfnissen der Person, die das Nein geäußert hat. Und geht dann quasi auf die Suche nach den Bedürfnissen, die eben nicht erfüllt wären, wenn die Person Ja gesagt hätte.
Mhm.
Und das finde ich, dieser Gedanke, dass GfK nicht nach Punkt 4 aufhört, wie bei jeder Liste normalerweise, okay, ich habe 4 erreicht, check, ich bin fertig, ich habe alles gegeben.
Und dann kriege ich alles, was ich will.
Genau. Sondern, dass dann das Gespräch weitergeht.
Mhm.
Oder vielleicht ja auch gar nicht mit der Suche nach deinen Bedürfnissen jetzt zum Beispiel, sondern mit dem auf der Suche nach meinem Gefühl, wenn das Bedürfnis eben nicht erfüllt ist. Also ich kann da ja auch weitergehen und sagen, okay, bei dem Nein fühle ich mich traurig, weil mir unser Miteinander wichtig ist. Und könntest du mir sagen, warum du das Nein geäußert hast?
Mhm.
Also das wäre ja dann wieder die Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte, aber dann auf das Nein bezogen und gar nicht mehr so auf die ursprüngliche Bitte. Und das finde ich sehr schön, dass dadurch ein Gespräch eine ganz andere Ebene erreicht.
Ja, dadurch wird die Verbindung zwischen den Menschen gestärkt, auch wenn jetzt nicht mehr der Fokus auf das Bedürfnis ist, aber man kommt näher zueinander und das ist voll schön, finde ich. Diese Bitte, die du jetzt formuliert hast, ist eine Beziehungsbitte übrigens. Das wird oft vergessen. Häufig sind wir so fokussiert darauf, dass genau dieses Bedürfnis von mir jetzt erfüllt wird, dass wir vergessen, dass wir auch ganz andere Bitten stellen können. Wir können auch bitten, kannst du vielleicht wiederholen, was du gerade verstanden hast von dem, was ich gesagt habe. Das ist auch eine klassische Beziehungsbitte. Oder können wir uns jetzt darüber unterhalten, wie wir diese Situation handhaben wollen? Und nicht immer gleich, kannst du jetzt bitte die Waschmaschine ausräumen? Sondern können wir gemeinsam schauen, wie wir das gut regeln, sodass es für uns beide passt.
Wenn man wirklich Vokabeln gelernt hat, und ich bin ja grundsätzlich immer traurig oder freudig, also oder frustriert. Ich kenne nur die 3 Gefühle.
Ja, es sind doch meistens ähnlich.
Ja. Und ich war total überrascht, als ich dann diese riesige Liste mit Gefühlen gelesen habe. Und mir dachte, wow, es gibt wirklich viele Gefühle.
Und es gibt so schöne,
ja,
Gefühle.
Ja, erquickt, finde ich total schön.
Ich bin ein Fan von ekstatisch.
Ja.
Wie oft bin ich ekstatisch? Viel zu selten.
Ja, also eben dieses Vokabeln lernen und mal in sich hineinspüren, welche Gefühle habe ich, welche kann ich sofort zuordnen, welche vielleicht eher weniger, und auch bei den Bedürfnissen genau das Gleiche. Und wenn man dann so diese Vokabeln quasi gelernt hat und so diesen Grundbaustein der 4 Schritte mit den Fallen und mit den Wörtern, die ich habe, zur Verfügung habe, dann wird man auch einfallsreich. Dann schafft man es so, auf die andere Person einzugehen, aber genauso eben auf sich selbst.
Mhm.
Und ich hatte da einmal gelesen, das war das erste Mal, dass ich mich mit GfK auseinandergesetzt habe. Da habe ich gelesen, wenn man ein Bedürfnis entdeckt hat, das man hat, also man hat ein Gefühl und ist sich nicht ganz sicher, welches Bedürfnis ist denn da jetzt gerade eigentlich unerfüllt. Und dann geht man vielleicht sogar eine Liste durch, wie es am Anfang so ist, mit den, sagen wir jetzt, 30 bis 50 Bedürfnissen und liest sie sich durch. Und dann sieht man das, was man hat, und dann fühlt man das auch. Und ich dachte mir so, ja, wie esoterisch. Als würde ich jetzt, weil ich irgendwie das Bedürfnis Autonomie lese, mich jetzt erleichtert fühlen oder so. Und tatsächlich war es so. Es ging richtig ein Seufzer durch meinen Körper.
Ja.
Und ich habe das gelesen, das war damals Leichtigkeit.
Oh,
und ich,
ja,
fühlte mich sehr schwer und alles war irgendwie so verknotet in meinem Hirn und alles war sehr anstrengend. Und dann habe ich Leichtigkeit gelesen und dachte, das ist das.
Ja.
Und es ging richtig wie ein Raunen durch meinen Körper.
Mhm.
Und dann dachte ich mir, cool, ich habe es gefunden.
Ja.
Da ist es. Hallo.
Und es fühlt sich richtig gut an, oder?
Ja, voll.
Ich kenne das sehr gut, was du beschreibst. Ich organisiere immer wieder mal so Übungsgruppen für gewaltfreie Kommunikation mit Leuten, die das noch gar nicht kennen. Da habe ich genau diese Erfahrung auch so oft gemacht, dass Leute dann sie fragen sich, ma, was könnte das Bedürfnis sein, was könnte das Bedürfnis sein? Und in dem Moment, wo sie es hören, beginnen die Augen zu strahlen und es ist, man sieht einfach, wie gut das tut, dieses, ah, das ist es. Das ist immer ein sehr schöner Moment, finde ich. Mhm. Man lernt sich mit jedem Mal, wo man auf ein Bedürfnis kommt, ein bisschen besser kennen. Und das ist auch schön, weil irgendwie kennt man sich dann schon und weiß, ah ja, die Freiheit, die wäre es jetzt wieder.
Bei mir ist es immer die Sicherheit. Also, dass ich einfach weiß, kann ich mich auf dich verlassen? Wie stehen wir gerade zueinander? Das ist vielleicht auch so ein Aspekt, der immer wieder wichtig für mich ist. Aber auch die finanzielle Sicherheit oder die Zukunftssicherheit. Also ich habe da Sicherheit in jeglichen Formen.
Ja, da wären wir nicht so ein gutes Team, weil bei mir ist es dann meistens die Unabhängigkeit. Ich denke so, oh, das ist jetzt alles ein bisschen zu eng. Ich brauche jetzt wieder meinen Freiraum. Ja. Das widerspricht sich oft, die Unabhängigkeit und die Sicherheit, finde ich.
Ja, das kann schon sein. Wobei ich die auch nicht missen möchte. Also das ist oft die Diskrepanz, die ich mit mir selber habe. Die zwei Seelen in meiner Brust.
Oh ja. Ja. Das ist übrigens eher auch ein sehr spannendes Thema für die Selbstempathie. Was mache ich, wenn sich verschiedene Bedürfnisse widersprechen in mir? Das ist ein innerer Konflikt dann und führt sehr oft auch zu Handlungen, die ich im Nachhinein verurteile, wo ich mir dann am nächsten Tag denke, ma, warum habe ich denn das gemacht? Und das hätte ich ja wirklich besser wissen können. Und da kommt wieder dieser Punkt, wo die GfK sagt, alles, was wir machen, machen wir, um ein Bedürfnis von uns zu erfüllen. Und sehr oft machen wir das nicht besonders bewusst. Und das hilft aber, wenn man das dann mit GfK aufarbeitet. Warum habe ich das gestern so gemacht? Was war mir in dem Moment wichtig?
Mhm. Das ist jetzt sehr abstrakt. Könntest du da vielleicht ein Beispiel geben?
Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an den Sommer, ich will baden gehen. Ich bin zu Hause und ich denke, oh, es ist schon so spät, aber ich möchte jetzt noch schnell zum See und ich möchte ins Wasser und es ist so heiß. Fahre ich schnell los und dann komme ich zum See und dann sehe ich, ich habe mein Handtuch vergessen. Und dann sitze ich dort und denke, kriegst ja auch nichts auf die Reihe, jetzt gehst baden und hast dein Handtuch nicht dabei und wie dumm bist du überhaupt. Oder ich denke mir, ich war vor einer halben Stunde daheim, es war mir wichtig, dass ich schnell Entspannung bekomme oder Aktivität, je nachdem, wie ich das beim See dann mache. Ich wollte dorthin, ich wollte die Abkühlung und mein Bedürfnis war, schnell dort zu sein. Und nicht alles dabei zu haben. Mhm. Und dann kann man sich quasi verbinden mit diesem Moment, wo mir das andere wichtiger war. Und dann hat man wieder mehr Verständnis. Und denkt man sich, ja, okay, ich wollte halt schnell weg. Ich wollte schnell diesen See genießen. Und dann ist nicht mehr ganz so tragisch, dass man das Handtuch nicht dabei hat, weil es ist okay. Ich bin ja jetzt am See, das wollte ich.
Dann haben wir jetzt die Theorie zumindest schon mal angerissen. Mhm. Ich weiß, du kommst aus dem sozialen Bereich. Wieso ist denn für dich die gewaltfreie Kommunikation so wichtig und was liegt dir daran am Herzen?
Es liegt mir vor allem deswegen so am Herzen, weil es sich so gut anfühlt, wenn ich es mache. Also die Momente, wo ich so hinbekomme, dass der andere mich wirklich versteht oder ich ihn verstehe oder ich jemandem weiterhelfen kann oder mir jemand was gibt und ich merke, der gibt das wirklich freiwillig und nicht aus irgendeinem Druck heraus oder Zwang heraus, dann geht so das Herz auf. Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn man es ausprobiert, merkt man, dass es sich gut anfühlt. Und deswegen möchte ich es auch verbreiten.
Wenn man sich jetzt diese Radiosendung angehört hat und jetzt gehört hat, okay, es gibt die 4 Schritte und vielleicht auch noch das Buch dazu kauft, kann man das dann?
Nein. Es ist wirklich ein Prozess und der ist nicht immer ganz leicht. Es ist auch so, je öfter man es probiert, desto motivierter ist man weiterzumachen, sage ich einmal. Am Anfang ist schon sehr viel Scheitern dabei, aber wie gesagt, das Gefühl passt dann und es hilft auf jeden Fall, sich mit Menschen zu umgeben, die sich auch gern damit auseinandersetzen. Weil gerade am Anfang ist das oft ein bisschen holprig und viele Leute sind ja auch sehr skeptisch GfK gegenüber, viele haben eher negative Erfahrungen damit gemacht, weil auch viel missverstanden wird und wenn man dann gerade beim Lernen ist und dann trifft man auf eine Person, die schon schlechte Vorerfahrungen hat und dann ist die eigene Formulierung auch noch holprig, dann ist es nicht so die ideale Kombination. Deswegen ist es voll schön, wenn man irgendwie Menschen hat, die einem nahestehen in diesem Lernprozess, die einem dann auch beisteht und dann so gemeinsam schauen kann, wie kann man jetzt diese 4 Schritte formulieren oder so.
Könntest du sagen, welche Kritikpunkte es an der GfK gibt, die zum Beispiel zu diesen Missverständnissen oder schlechten Erfahrungen geführt haben?
Ich habe schon öfter beobachtet, dass Menschen, die gerade anfangen, GfK zu lernen, das sehr gut finden, aber sie können es halt noch nicht. Und dann passiert es häufig, dass sie auf andere zugehen mit der Forderung, du solltest jetzt bei mir GfK machen. Also ich habe jetzt den Wunsch, GfK zu lernen, und dann kommt jemand zu mir und kotzt sich aus und sagt, keine Ahnung, meine Kollegin ist so deppert, und wenn ich sie nur sehe, und dann fange ich an, ja, sag einmal, was ist denn dein Gefühl und was ist denn dein Bedürfnis und welche Bitte willst du an sie richten? Und die Person, die sich da gerade auskotzen will, von der ist ja nicht das Ziel, GfK zu lernen. Deswegen sollte man dann bei GfK auch wieder zu sich zurückkommen und dann versuchen, wie kann ich das jetzt umformulieren für die andere Person und nicht einfordern, dass die andere Person das macht. Und das ist, was so viele Leute schon schlechte Vorerfahrungen haben, dass das quasi von ihnen verlangt wurde, obwohl sie nicht wussten, was sie da machen müssen.
Meine Hoffnung war, ich setze mich jetzt damit auseinander und dann bekomme ich, was ich will. So, und das
ja,
ist
natürlich. Ja, die Hoffnung ist ja auch okay. Du darfst wirklich darauf hoffen, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Nur das mit den Strategien ist halt da wieder.
Ja. Ja. Dass ich quasi anderen Menschen meine Strategien aufoktroyiere oder zwinge dazu, die Strategie zu wählen, die ich mir wünschen würde, vermutlich. Ich finde eben diesen Aspekt, dass GfK nicht manipulieren möchte, sondern dass man zu sich selbst zurückkommt und damit sich selbst erstmal kennenlernt, bevor man jetzt detektivmäßig hingeht und überlegt, was könntest du denn für Bedürfnisse oder Gefühle haben, sondern wirklich schaut, ich bleib bei mir.
Mhm. Also ich stimme dir zu 100% zu. Es ist total wichtig, bei sich selbst zu bleiben. Ich mag aber auch sehr gern diesen Part von GfK, wo man dem anderen Menschen Empathie gibt. Wo man einfach nur da sitzt und zuhört, was beschäftigt die Person gerade, und dann versucht, die Gefühle und die Bedürfnisse zu erraten. Das ist super spannend für mich. Und das ist was die meisten Menschen sehr schätzen und auch gar nicht gut kennen. Weil meistens, wenn irgendwie über Probleme gesprochen wird, kommen gleich ungefragt irgendwelche Ratschläge. Oder man erzählt dann, ja, das kenne ich, das habe ich auch erlebt. Oder das ist ja noch gar nichts, bei mir war es noch voll viel schlimmer, das kommt auch. Wir haben so verschiedene Möglichkeiten, wie wir reagieren, und ich finde diese Reaktionsmöglichkeit, einfach Empathie zu geben, zuzuhören und versuchen, Gefühle und Bedürfnisse der anderen Person zu formulieren, finde ich, ist eine total schöne Möglichkeit, mit solchen Situationen umzugehen. Und mir wurde auch schon sehr häufig rückgemeldet, dass es sehr hilfreich ist.
Mhm.
Ja. Da kommt auch wieder, wenn ich jetzt nur dran denke, dieses schöne Gefühl auf, dieses Verbindende zwischen Menschen, das ist wirklich angenehm.
Mhm.
Ich glaube wirklich daran, dass es zu mehr Frieden auf der Welt beiträgt, und ich glaube, wir stehen so als Gesellschaft und als Menschheit an sich vor sehr großen Herausforderungen. Damit wir das meistern können, sollten wir einen schönen Umgang miteinander haben, um das nicht alles noch schlimmer zu machen. Und ich für mich ist Frieden ein ganz tiefes Herzensanliegen, und ich sehe, dass GfK hilft. Ich will nicht sagen, dass das die einzige Möglichkeit ist und dass das das Wichtigste ist, aber ich sehe, dass es hilft, und ich finde es schön, diese Möglichkeit zu haben.
Häufig, wenn ich über gewaltfreie Kommunikation spreche, höre ich den Kritikpunkt, ja, das ist ja ganz nett, mit irgendwie Freunden oder vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin das auszuprobieren. Aber wenn ich im Büro sitze und, sagen wir jetzt mal, cholerischen Chef sage, dass ich gerade traurig bin und das Bedürfnis nach Verbindung zu ihm habe, dass das eher negativ aufgefasst wird oder man sich vielleicht nicht traut in diesem beruflichen Kontext. Mhm. Was ist da deine Meinung dazu?
Ich persönlich bin der Meinung, dass man das immer machen kann. Die Schwierigkeit, die ich sehe, dass wenn man jetzt nicht in einem Beziehungskontext ist oder mit Menschen, die einem nahestehen, sondern im beruflichen Kontext, dass man unglaublich viel Mut braucht, weil es nicht üblich ist, weil Menschen irritiert sind und weil ich auch von mir etwas preisgebe, was ich sonst nicht jedem zeige. Ich finde aber auch, dass es viel schöner wäre, wenn wir uns viel mehr gegenseitig als Menschen zeigen und auch wahrnehmen würden. Deswegen bin ich der Meinung, man soll es immer machen, wenn man den Mut aufbringen kann. Und wie gesagt, ich finde es auch angenehm, wie das Beispiel vorher, ich rufe irgendwo an oder letztens ist mir meine Geldtasche gestohlen worden und ich habe zur Polizei müssen so eine Anzeige machen. Und es wäre schon echt schön gewesen, wenn da Leute gewesen wären, die eben empathisch reagieren auf mich und nicht nur die Fakten abfragen, sondern auch sehen, okay, das war jetzt gerade echt blöd, dass dir die Geldtasche gestohlen worden ist. Dann bist du jetzt wahrscheinlich frustriert oder traurig oder verärgert. Egal in welchem Kontext, so ein Gespräch ist immer gut. Und ich finde auch, weil du den Chef angesprochen hast, es hat schon auch meine Arbeitsbeziehungen sehr verändert, dass ich auch mit Menschen, die jetzt in der Hierarchie über mir sind, dass ich denen auch Empathie gebe und sage, hey, ich sehe, du bist gerade voll gestresst, ist viel los, oder? Und wenn die dann das auch einmal loswerden können, dann macht das eine bessere Verbindung zwischen den Menschen und macht vieles leichter, finde ich. Weil ich jetzt gerade das mit den Hierarchien gesagt habe, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in der GfK, wo ich auch glaube, dass das insgesamt der Gesellschaft sehr helfen würde. GfK trägt dazu bei, dass Hierarchien abgebaut werden, weil jeder als Mensch gesehen wird. Jeder hat seine Bedürfnisse und wir alle versuchen nur, uns die zu erfüllen. Und irgendwie müssen wir miteinander auskommen. Und dann gibt es diese Hierarchie nicht, du musst das machen, weil ich das will, sondern du brauchst was, ich brauche was. Wie schauen wir, dass wir das gemeinsam machen?
Diese wie auch alle anderen Folgen könnt ihr euch wie gewohnt im Archiv der Freien Radios Österreichs anhören. Außerdem läuft die Sendung noch in 5 weiteren Freien Radios in Deutschland und in Österreich. Alle Infos dazu findet ihr auf www.o94.at. In der nächsten Sendung geht es um Liebe. Eine ganz besondere verbindet nämlich die drei Menschen, Sky, Sira und Julia, miteinander. Sie ziehen gemeinsam ein Kind groß. Über ihr polyamores Leben mit Baby erzählen sie uns im Mai. Schaltet wieder ein oder streamt die nächste Folge. Jeden ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr erscheint Offenherzig im Radio Orange in Wien auf 94.0. Bis dahin, bleibt offenherzig!